Guten Abend. Wir haben heute Abend den dritten Teil in unserer Serie über Gemeindebau. Heute Abend das Thema Dienste in der Gemeinde und auch Ämter und Dienste in der Gemeinde. Zu Beginn das Wort Gottes. Wir lesen aus 1. Korinther 14 und zwar ab Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkommt und alle in Sprachen reden, es kommen aber Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger und Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zwei oder höchstens drei und nacheinander. Und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige ihr in der Gemeinde. Rede aber sich selbst und Gott. Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister oder die geistliche Wirkung der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeinden. Denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne ich, dass das, was ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend. Daher, meine Brüder, eifert und andere als Hirten und Lehrer. Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Aus dem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden, durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt, zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wir haben gesehen, in beiden Abschnitten, 1. Korinther 14 und Epheser 4, spricht der Apostel Paulus über Gaben, die der Gemeinde gegeben worden sind. In Epheser 4 wird das übrigens aufgebaut auf eine messianische Prophetie aus dem Alten Testament. Der Apostel zitiert in Epheser 4, Vers 8, aus Psalm 68, wo es über den Messias heißt, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Also, der Messias hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Das heißt, er hat Menschen, die in der Gefangenschaft von Satan waren, die hat er durch seinen Sieg am Kreuz gefangen genommen. Für sich. Und darum nennt der Apostel Paulus sich Sklave Jesu Christi. Die Erlösten gehören ganz dem Herrn Jesus. Aber natürlich diese Gefangenschaft, die er gefangen geführt hat, die bedeutet für uns nun Freiheit. Freiheit, Gott zu dienen. Und darum wird hier weiter gesagt, und den Menschen Gaben gegeben. Und das ist nun ganz grundlegend für das Thema Dienste in der Gemeinde. Wir haben hier also das Werk des Herrn Jesus. Er ist hinaufgestiegen in den Himmel, das bedeutet seine Himmelfahrt. Und der Apostel Paulus sagt dann erklärend, auslegend in Vers 9, er ist hinaufgestiegen. Was ist es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Also wenn in Psalm 68 prophetisch von dem Messias gesagt wird, er wird in den Himmel hinaufsteigen, dann setzt das voraus, dass er vorher herabgestiegen ist. Jawohl, sagt der Apostel Paulus, und zwar ganz tief hinabgestiegen, bis ins Grab. Das sind die unteren Teile der Erde. In Ezekiel wird dieser Ausdruck benutzt für Gräber. Er ist in den Tod gegangen, ins Grab, aber damit hat er eben diesen Sieg errungen und hat die Gefangenen aus der Gefangenschaft Satans für sich gefangen geführt und jetzt dienen sie ihm. Und er hat Gaben gegeben. Und nun, nach der Himmelfahrt, 10 Tage später, wurde der Heilige Geist ausgegossen an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, und dort hat die Gemeinde begonnen und auch der Dienst in der Gemeinde. Und was wir sehen, es spielt hier eine riesige Rolle, dass Gott der Gemeinde Gaben gegeben hat. Ganz ausführlich wird dieses Thema in 1. Korinther schon ab Kapitel 12 behandelt. Und wir haben jetzt einige Verse aus Kapitel 14 gelesen. Kapitel 12, 13, 14 hängen ganz eng zusammen. In Kapitel 12, da stellt der Apostel Paulus ganz verschiedene Gaben vor und zeigt diese Vielfalt und Fülle, die es an Gaben gibt. Und dann in Kapitel 13, das ist dieses berühmte Kapitel über die Liebe, da zeigt er, aber wenn diese Gaben benutzt werden, um dem Herrn zu dienen und den Gläubigen zu dienen, da muss das Motiv richtig sein. Und das Motiv ist die göttliche Liebe, die nicht sich selbst sucht, sondern die den Herrn sucht und das Wohl der anderen. Und dann, Kapitel 14, wird erklärt, aber auch das reicht noch nicht, wenn die Motivation gut ist. Es kann nämlich sein, dass die Motivation gut ist, aber der Dienst nützt doch nichts. Weil er ganz falsch, ich möchte sogar sagen, sinnlos ausgeübt wird. Und darum wird in 1. Korinther 14 aus der Fülle von Gaben ausgewählt. 2 Gaben, Weissagung und Sprachenreden. 2 Gaben von Gott. Aber die eine Gabe, die eignet sich in allen Situationen. Während die Gabe der Sprache sich nicht in allen Situationen eignet. Es gibt Situationen, wo sie gar nichts nützen. Eine Gabe von Gott, die in gewissen Situationen nichts nützt. Und er will damit zeigen, man muss sich immer überlegen, und das folgt eigentlich auch aus der Liebe heraus, Kapitel 13, man muss sich überlegen, wie kann ich die Gabe einsetzen, dass sie anderen nützt. Nicht wahr? Wenn einer die Gabe des Sprachenredens hatte und er konnte, sagen wir, elamitisch reden, das war ja am Pfingsten so. Diese Juden mit Auslandhintergrund, die sagen, wie hören wir sie, die großen Taten Gottes reden in unseren Sprachen und Dialekten. Und dann wird aufgezählt, wir sind aus Mesopotamien, aus Elam, das eben, wo man elamitisch spricht, im heutigen Persien. Und so weiter, die zählen auf. Also, Frage. Was nützt es, wenn einer in Korinth in der Gemeinde Elamitisch redet und da ist keiner, der Elamitisch versteht? Es ist zwar eine Gabe Gottes, und zwar eine ganz wunderbare Gabe, aber es nützt nichts. Und das wird gezeigt in 1. Korinther 14, das ist ja sinnlos, wenn man einen Dienst tut, der gar nicht verstanden wird. Das Wichtigste ist, es muss verstanden werden und es muss zur Auferbauung beitragen. Und Sprachenreden, wenn niemand da ist, der die Sprache versteht, dann spricht man nur für Gott. Und natürlich für sich selber. Weil selber, der Sprachenredner, der beherrschte die Sprache. Das war eben nicht wie dieses Pseudo-Sprachenreden, das man heute kennt, zu Tausenden oder sogar Millionen. Die verstehen gar nicht, was sie sagen. Das ist keine Sprache beherrschen. Das ist kein Wunder. Das können Hindus auch und Buddhisten auch. Dort findet man dieses Phänomen von Reden und man weiß nicht, was man sagt, auch. Aber das wirkliche göttliche Wunder war, dass Gott Menschen Sprachen eingeben konnte, die sie nicht gelernt hatten, aber sie sofort beherrschten. So wie damals in Babylon. Die Stämme, die eine neue Sprache bei der Verwirrung bekommen hatten, die konnten die Sprache sofort. Und zwar verstehen und sprechen. Beides. Und so war das auch am Pfingsten, als Gott diese Gabe gegeben hatte. Verstehen und sprechen war sofort da. Aber eben, damals am Pfingsten, da waren wirklich Leute da, die hatten diese Fremdsprachen gekonnt und das nützte ihnen. Das war ein ganz wichtiges Zeugnis Gottes an sie. Aber in Korinth, wenn da meistens nur Leute da waren, die Griechisch verstanden, nützte das nichts. Und deshalb wird erklärt in 1. Korinther 14, das nützt dann gar nichts. Und darum wird gesagt, außer es wird übersetzt. Es muss ein Ausleger da sein, einer, der übersetzt. Und sonst soll man schweigen und nur für Gott reden und, wir haben es gelesen, für sich selber. Das zeigt, der sprach, der hat es selber verstanden. Für sich selber reden, ja, aber für die, die es nicht verstehen, da soll man gar nicht für sie reden. Und es wird auch gesagt, der andere, der zuhört, der kann nicht mal Amen sagen. So sei es, weil er gar nicht weiß, was gesagt wird. Du, Dank sagst gut, aber es nützt dem anderen nichts, er wird nicht aufgebaut. Aber selber wird man aufgebaut, weil man genau weiß, was man sagt. Darum heißt es in 1. Korinther 14, können wir es noch dazu lesen, ab Vers 1, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet ihr Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Und dann noch am Schluss von Vers 5. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Sehen wir, die Gemeinde wird nur aufgebaut, wenn sie weiß, was gesagt wird, der Inhalt. Aber wenn niemand da ist, der die Sprache versteht, dann wird einfach der spricht, der wird erbaut, weil er ganz genau weiß, was er sagt. Ja, und jetzt, warum hat der Apostel Paulus diese zwei Gaben gegeneinander so hingestellt? Um zu zeigen, man muss sich wirklich überlegen, jeder Dienst muss nützlich sein und die Gläubigen weiterbringen. Und wenn etwas nicht verständlich ist, dann nützt es gar nichts. Und daraus lernen wir ganz wichtige Grundsätze für die Gemeinde heute. Der erste Schock, den wir erleben können, wenn wir uns wirklich bewusst werden, was steht da in der Bibel und wie sieht es heute aus in der Christenheit, ist der. Wir haben kein einziges Mal in diesen Kapiteln über die Gaben gelesen von einem Pfarrer. Aber in der Christenheit heute ist der Begriff des Pfarrers, der Inbegriff des Einmannsystems ist ganz grundlegend. Und dieser Ausdruck kommt in der Bibel gar nicht vor. Nicht nur in diesen Kapiteln, nicht in denen wir gelesen haben, sondern im ganzen Neuen Testament, in der ganzen Bibel nie. Komisch. Aber so viele Gemeinden sind Pfarrgemeinden. Aber was wir hier sehen, ständig werden die Brüder angesprochen. Ich glaube, zum Beispiel Vers 26 haben wir gelesen, 14, Vers 26. Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Er spricht die Brüder an. Auch schon in Vers 20. Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber werdet Erwachsene. Und auch schon früher, zum Beispiel Vers 6, sagt er, jetzt aber Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede, entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Er spricht die Brüder an und spricht davon, dass die Brüder dienen in der Gemeinde, am Wort. Und der Begriff Brüdergemeinde ist ja ein Begriff, der auch so gebraucht wird, aber eigentlich wissen die wenigsten, was der Begriff überhaupt bedeutet. Das ist einfach der Kontrast zu Pfarrgemeinde. Pfarrgemeinde ist ein Einmannsystem, Brüdergemeinde ist eine Gemeinde, wo alle Brüder zum Dienst in der Gemeindezusammenkunft berufen sind. Das ist der Unterschied. Das hat nichts zu tun mit einer Organisation, mit einem Verein oder irgend sowas, sondern einfach das Prinzip, dass die Brüder in der Gemeinde dienen. Also eben ganz im Sinn von Vers 26 nochmals. Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung. Das heißt also, die Korinther kamen als Gemeinde zusammen und da hatte gewissermaßen jeder schon einen gefüllten Korb. Nicht, dass er den Korb unbedingt dann in jeder Gemeindezusammenkunft anwenden musste, aber der war schon gefüllt. Jeder hat etwas, das sagt er. Nicht jeder sagt etwas, sondern er sagt, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder. Aber dann regelt er, damit nicht Chaos entsteht. Und darum, das Erste ist eine Feststellung. Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch. Aber dann kommt ein Befehl am Ende des Verses. Alles geschehe zur Erbauung. Das ist ein Befehl. Also nicht irgendetwas beitragen, das nichts bringt. Sondern alles muss die Gläubigen im Glauben weiterbringen. Und wenn es nicht weiterbringt, dann ist es sinnlos. Und darum wird in diesem Kapitel 14 ganz besonders der Verstand betont. Und zwar sagt er in Kapitel 14, Vers 20, wir haben das schon gelesen, Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber werdet Erwachsene. Was ist der Zusammenhang? Gerade vorher sagt Paulus in Vers 18, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Er als Evangelist, der herumreiste und ständig mit verschiedenen Volksgruppen und Stämmen in Kontakt kam, konnte seine Gabe der Sprachenrede ständig anwenden. Und das war eben nicht einfach ein Reden von Lauten und er wusste nicht, was es bedeutet, sondern er konnte diese verschiedenen Sprachen beherrschen, konnte so sprechen und hatte viel mehr Gelegenheit. In Korinth, ja, wenn die meisten eigentlich nur Griechisch reden und eben dann, wenn Reisende, Besucher von anderen Ländern des Römischen Reiches da waren, dann konnte man das Sprachenreden mit Nutzen anwenden. Und darum sagt der Apostel Paulus, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde, sagt Paulus jetzt weiter, in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand oder besser übersetzt mit Verständlichkeit also mit Bedeutung von dem, was ich sage. Das ist eigentlich der Sinn des Wortes hier. Um auch andere zu unterweisen, als 10.000 Worte in einer Sprache. Das nützt doch nichts, ein großartiges Phänomen. Da kann einer eine fremde Sprache, die er nicht gelernt hat, er spricht 10.000 Wörter. Das ist übrigens schon ein kleines Büchlein. 10.000 Wörter. Aber niemand versteht diese Wörter. Dann sagt er, seid doch bitte keine Kinder am Verstand. Wir sollen erwachsen sein im Verstand. Und der Verstand sagt uns, sowas nützt nichts. Das bringt keine Erbauung. Das soll man auch vermeiden. Und so wird in 1. Korinther 14 eben gezeigt, es braucht eben Besonnenheit im Dienst, in der Gemeinde. Und jetzt sehen wir übrigens, ich habe das schon ein bisschen so vorbereitet, wie ich erklärt habe, die Bedeutung von Kapitel 12, 13, 14, aber wie das schön passt mit den drei Namen des Heiligen Geistes in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist, der, können wir es aufschlagen? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Kraft, der Geist der Kraft, Kapitel 12, wo viele, viele verschiedene Gaben und Wirkungsweisen des Heiligen Geistes vorgestellt werden. Dann Kapitel 13, das Kapitel der Liebe, der Geist der Liebe. Und Kapitel 14, der Geist der Besonnenheit, der uns eben hilft, Erwachsene zu sein am Verstand und uns zu überlegen, was nützt etwas. Und das ist ein Grundsatz nicht nur im Zusammenhang mit dem Sprachenreden, sondern auch, wenn einer ganz undeutlich spricht, dann nützt das nichts, wenn die Zuhörer dann nicht verstehen. Was muss man dann machen? Dann muss man sich Mühe geben und lernen, das kann man, lernen, langsam und deutlich zu sprechen. Und das funktioniert. Aber das ist eine Lektion aus 1. Korinther 14. Und es gäbe noch viel mehr Lektionen. Zum Beispiel, wenn einer spricht wie ein Maschinengewehr. Ja, gut, es ist so, in Deutschland kann man schneller sprechen als in der Schweiz. Aber ich habe gemerkt, dort gibt es auch Grenzen. Also man kann auch nicht einfach jedes Tempo haben im Reden und die Leute kommen mit. In der Schweiz kommen sie nicht mit. Wenn er so richtig schnell geschliffenes Deutsch spricht, das geht gar nicht. Aber in Deutschland gibt es auch Grenzen. Und zwar, die Aufnahmefähigkeit ist dann einfach nicht da. Wenn es zu schnell geht, kann man sich die Dinge auch nicht merken. Das nützt nichts. Also wir lernen auch aus 1. Korinther 14, es ist wichtig, dass man eben das Tempo anpasst, so dass man möglichst einen Nutzen davon hat von dem, was man hört. Und so könnten wir noch vieles hinzufügen. Aber dieser Grundsatz, das ist der Geist der Besonnenheit. Aber jetzt ganz interessant ist Folgendes. In 1. Korinther 14 wird eigentlich gar nicht so sehr über den Heiligen Geist gesprochen. Ja. Über Leitung durch den Geist wird gar nicht gesprochen. Also in einem Kapitel, wo es eigentlich ganz besonders darum geht, um die Leitung des Heiligen Geistes in den Zusammenkünften, wird eigentlich gar nicht darüber gesprochen. Es wird gesagt, seid Erwachsene am Verstand. Aber jetzt verstehen wir, das sind zwei Seiten der Medaille. Verstand und die Leitung des Heiligen Geistes. Und das muss übereinstimmen. Denn der Heilige Geist ist nach 2. Timotheus 1, Vers 7 der Geist der Besonnenheit. Also der Heilige Geist hilft uns eben gerade, diese Besonnenheit zu haben und zu überlegen, was nützt etwas, was nützt nichts. Was bringt weiter, was bringt nicht weiter. Und so ist es auch der Heilige Geist, der uns eben hilft, uns auch zu überlegen, wenn man das Wort Gottes weitergibt in der Gemeinde, wie muss ich das erklären, dass es verständlich ist. Es geht nicht nur darum, dass man alles richtig sagt, sondern es kommt auch darauf an, wie man es sagt, wie man es erklärt, dass es verständlich wird. Man kann, wenn man es wörtlich anschaut, alles ganz korrekt sagen, trotzdem nützt es nichts, weil es nicht wirklich verstanden wird. Also wie kann ich das runterbrechen und so ausdrücken, dass es verständlich wird? Gut, dann kann einer sagen, ja, das kann ich halt nicht so. Andere haben mehr Begabung, etwas Kompliziertes einfach zu sagen. Das sollte man nicht so sagen. Das kann man alles lernen. Und zwar während eines ganzen Lebens. Muss ich immer wieder überlegen, wie könnte ich das jetzt anders sagen, dass es verständlich wird. Aber woher kommt das, dass man sich das überhaupt überlegt? 1. Korinther 14 zeigt uns das. Und die Leitung durch den Heiligen Geist und eben der Verstand, der gesunde Verstand, das sind eigentlich zwei Seiten der Medaille. So kann niemand sagen, ja, natürlich kann man sagen, das war nicht verständlich, aber ich war durch den Geist geleitet, das so und so zu machen. Nein, wenn es nichts nützt, dann kannst du nicht sagen, das war durch den Geist geleitet. Weil das sind zwei Seiten der Medaille. Der Geist leitet nicht einfach so, dass eigentlich der Verstand quasi da nichts zu sagen hat. Das ist übereinstimmend, wenn man vom Verstand her sagen kann, ja, das war nützlich. Der Apostel Paulus sagt, lieber anstatt 10.000 Worte, die unverständlich sind, 5 verständliche. Und wirklich, der Herr ist mein Hirte. Wenn das im richtigen Moment und zur richtigen Person gesagt wird, dann bringt das ganz viel. Und eben, was bringen dann 10.000 Wörter, die man gar nicht verstanden hat? Aber eben, der Verstand macht uns das klar, aber so führt auch der Heilige Geist. Und darum, es gibt andere Kapitel, die mehr über die Leitung des Heiligen Geistes sprechen. Das können wir aufschlagen, aber 1. Korinther 14 offen lassen. Römer 8. Aber da geht es nicht speziell um die Gemeindezusammenkunft. Aber hier geht es ganz stark um die Führung durch den Heiligen Geist. Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht. Das erinnert uns gerade wieder an 2. Timotheus 1, Vers 7. Sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, hier geht es nicht um die Zusammenkunft, aber hier geht es ums christliche Leben ganz allgemein. Und da wird gesagt, als Grundsatz, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Die Erlösten. Die Söhne, und das schließt übrigens die Töchter immer mit ein, die Erlösten, die Söhne und Töchter Gottes sind, ein Kennzeichen ist, sie werden durch den Heiligen Geist geleitet. Der Ausdruck hier im Griechischen ist ein Durativ. Das Verbalform im Griechischen ist anders als im Deutschen, komplizierter, aber sehr wertvoll. Und da wird zum Beispiel ausgedrückt, je nach Form, ob eine Handlung fortdauernd ist oder sich wiederholend. Und das ist diese Form hier. Also der Sinn ist, denn so viele durch den Geist Gottes fortdauernd, ständig geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Das heißt, das normale Christenleben ist ein Leben, wo der Heilige Geist führt. Und der Heilige Geist spricht unseren Geist an. Und der Geist ist ja, der Geist des Menschen ist ja, der Teil, der fähig ist zu höherem Denken. Darum steht im Psalm 77, ich forschte nach über die frühere Zeit und es heißt es forschte mein Geist. Also, der Geist des Menschen kann forschen, erkennen. Und hier haben wir gelesen, der Geist bezeugt unserem Geist. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist übrigens die bessere Übersetzung als bezeugt mit unserem Geist, sondern bezeugt unserem Geist. Der Heilige Geist macht unserem Geist klar, durch das Wort, indem er es verständlich macht, sodass wir erkennen, ja, ich bin errettet. Ich darf Heilsgewissheit haben, weil ich wirklich meine Sünde Gott bekannt habe, bereut habe, das Opfer des Herrn Jesus im Glauben angenommen habe. Ja, aber dann spricht Gott mir Vergebung zu. Ja, dann bin ich ein Kind Gottes, weil ich das Evangelium geglaubt habe. Und so bezeugt er unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und so sehen wir, der Heilige Geist leitet eben nicht nur in den Gemeindezusammenkünften, sondern er leitet im ganzen Leben. Und darum ist es wichtig, wenn jetzt ein Gläubiger eigentlich fleischlich ist, das gibt es eben, sich durch seine sündigen Impulse eher leiten lässt. 1. Korinther 3 spricht über fleischliche Christen. Ja, dann lässt er sich so im Alltag nicht leiten durch den Heiligen Geist. Dann kann er es auch nicht, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Das ist nicht einfach, da sitzt man hin in die Gemeinde und dann plötzlich alles ganz anders, als wie es gestern war. Nein, der Heilige Geist will uns leiten in der Erziehung, will er uns Weisheit geben im Umgang mit unseren Kindern. Er will uns Weisheit geben im Eheleben, im Umgang von Mann und Frau. Er will uns Weisheit geben am Arbeitsplatz. Er will uns Weisheit geben, wenn wir einkaufen gehen und uns entscheiden müssen, soll ich das jetzt wirklich kaufen? Brauche ich das? Soll ich das jetzt wirklich ausgeben? Macht das Sinn? Ja, sogar in solchen Dingen will er uns leiten. Das ist das ganz normale Christenleben. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Und wenn man das eben auch immer mehr lernt, wir sind ja in der Schule Gottes, von der Bekehrung an, je mehr man das lernt im praktischen Leben, dann kann man das auch in den Zusammenkünften. Und dann wird 1. Korinther 14 eben sehr aktuell. Wir sind in der Gemeinde und weil wir uns auch die Woche durch mit dem Wort Gottes beschäftigen, haben wir einen Korb. Was ist es nun, meine Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat dann jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre. Ja, da ist etwas da. Und dann kann der Heilige Geist leiten, dass er merkt, jetzt sollte ich das sagen. Und wären es nur 5 Worte, aber im richtigen Moment weitergegeben. Wir haben ja in einem früheren Teil uns beschäftigt mit der Anbetung in der Gemeinde. Und da geht es ja eben um Beten. Anbetung ist ja Beten. Beten zur Ehre Gottes, zur Verehrung Gottes. Und das ist keine Gabe. Unter den Gaben in 1. Korinther 12 bis 14, in Epheser 4, wo wir gelesen haben, und auch den anderen Stellen, wie Römer 12, 1. Petrus 4, wo auch über die Gaben gesprochen wird, da wird nie gesagt, Beten ist eine Gabe. Das ist keine Gabe. Beten kann jeder Erlöste. Aber eben auch da will der Heilige Geist in der Anbetung führen, dass man weiß, jetzt soll ich beten in der Gemeinde. Also jetzt soll ich schweigen. Und das ist genau das, was der Apostel Paulus regelt in 1. Korinther 14, 26. Die Korinther waren eher übereifrig. Darum sagt er, wenn ihr zusammenkommt, so hat dann jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprache, eine Auslegung. Und da muss er aber sagen, alles geschehe zur Erbauung. Das ist eine Aussage mit erhobenem Finger. Nicht einfach, damit etwas läuft. Nicht einfach, dass demokratisch alle sich irgendwie beteiligt haben. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht um die Frage, nützt das etwas? Und es nützt nur dann etwas, wirklich, wenn der Heilige Geist es führt. Und dann muss er eben regeln. Vers 27, wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu 2 oder höchstens 3 und nacheinander und einer lege aus. Warum höchstens 3? Ja, hier erklärt der Apostel Paulus. Gut, bei euch ist die Gabe des Sprachenredens nicht so nützlich in der Situation in Korinth, weil meistens die Ausländer fehlen. Wenn die da wären, dann wäre es ganz nützlich. Und wie? Aber nur bedingt. Und er sagt, ja, ihr könnt diese Gabe trotzdem einsetzen, aber dann muss es eben für die Gemeinde auch übersetzt ausgelegt werden. Sonst gar nicht. Und natürlich ist es immer ein Problem, wenn man einen fremdsprachigen Bruder in der Gemeinde hat, der predigt, die Zeit, in der, sagen wir, Telugu spricht, eine Sprache aus Südindien, ja, ich sage mal, ein indischer Bruder da ist, er spricht Telugu, das nützt gar nichts. Das ist eigentlich tote Zeit. Und dann kommt die Übersetzung und dann nützt es etwas. Also, Reden mit Übersetzung hat immer einen großen Nachteil, dass es gibt einige Zeit, die eben nicht von Auferbauung geprägt ist. Und darum sagt der Apostel Paulus, höchstens 3. Damit wirklich auch da ein Riegel geschoben ist gegenüber diesem Problem. Und dann sagt er, einer lege aus. Übrigens, warum braucht es einen Ausleger, wenn ja der, der spricht, die Sprache doch auch beherrscht und weiß, was das bedeutet? Ja, er kann auch übersetzen. Und es wird auch vorher gesagt, wenn einer in einer Sprache redet, Vers 13, bete er, dass er es auslege. Zweimal ein Durativ. Wenn einer in einer Sprache redet, soll er immer wieder beten, damit er es immer wieder auslege. So wie wir auch vor einem Dienst am Wort in Deutsch, ja, ist es wichtig, dass man den Herrn bittet. Betet, dass der Herr hilft. So soll er beten. Also er kann das selber auslegen. Aber warum braucht es noch einen Ausleger und sonst muss er schweigen? Das ist das Prinzip der 2 und 3 Zeugen. Nicht wahr? Es braucht mindestens 2 Zeugen, die sagen können, das war kein Betrug. Sonst kann einer sagen, jetzt hör mal gut zu, und sagt irgendetwas, ja, und dann sagt er, ja, und dann übersetzt er, das heißt, der Herr möchte alle, die hier sind, segnen, ja, aber der die Ausgabe der Auslegung sagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Das hat überhaupt nicht das bedeutet. Aber wenn er sagen kann, jawohl, das hat das bedeutet, ja, dann haben wir 2 Zeugen. Das gibt eine Garantie, damit man nicht betrogen werden kann. Weil heute wird man ja mit diesen Pseudosprachen reden, wird man betrogen. Da steht einer auf, spricht etwas, er weiß nicht, was er sagt, und dann legt das ein Ausleger aus und er sagt, das sagt das, der Herr spricht und er möchte alle, die hier sind, segnen und so weiter. Da muss man zum Ausleger gehen und sagen, ja, wie hast du jetzt das ausgelegt? Hast du das verstanden? Also diese Worte. Nein, ich habe das nicht verstanden, aber der Herr hat mir eine Eingebung gegeben. Ach so. Ja, so geht das. Und da hat einer mal sein eigenes Sprachenreden aufgenommen und dann ist er zu Leuten gegangen, die sagten, sie hätten die Gabe der Auslegung und die haben ihn ausgelegt, aber natürlich nicht alle miteinander, ja, einen nach dem anderen. Und die haben jedes Mal etwas anderes gesagt. Und da war der Betrug klar. Ja, da kann jeder sagen, ich habe eine Eingebung und ja, aber das stimmt nicht. Es braucht diese 2 Zeugen. Und darum sagt er, und sonst schweige er. Vers 28, wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber sich selbst und Gott. Propheten aber, lasst 2 oder 3 reden und die anderen lasst urteilen. Propheten oder Weissagende, wie man das übersetzen kann. Warum 2 oder 3? Warum beschränkt er das? Ja gut, er beschränkt es aber nicht so stark wie bei der Sprache. Da heißt es, höchstens 3. Da sagt er 2 oder 3. Das hängt damit zusammen, das Fassungsvermögen ist auch beschränkt. Und darum kann man die Gemeindezusammenkunft und die Beiträge am Wort nicht beliebig ausdehnen. Eben, das hängt auch wieder mit dem zusammen, es muss ja zum Nutzen sein. Und darum wird das nicht mit höchstens, aber so ein Hinweis gegeben. Und was ist Prophetie in 1. Korinther 14? Das ist eben das Gleiche wie Weissagen. Beziehungsweise das Wort Weissagen heißt eigentlich Prophezeien. 14, Vers 2. Denn wer in einer Sprache redet, Vers 3 meine ich, wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also Weissagen ist Reden zur Aufbauung, sodass man weiterkommt im Glauben, sodass man ermahnt wird vor einem falschen Weg und sodass man, wenn man traurig ist, Tröstung erfährt. Aber es ist so, die Gabe oder der Dienst der Weissagung ist ein Dienen am Wort, geleitet durch den Geist, dass es genau den Bedürfnissen der Zuhörer entspricht, ohne dass der Redner weiß, was genau die Bedürfnisse sind. Da merkt man eben die Leitung des Geistes in den Zusammenkünften. Darum wird ja auch gesagt in Vers 24, 1. Korinther 14, 24, wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Also zuerst sagt der Apostel Paulus, wenn ihr Sprachen redet und jetzt kommen Ungläubige rein in die Gemeinde und die, um wieder den schon genannten Fall zu erwähnen, ohne Elamitisch zu verstehen, dann sagen die, die müssen alle durchgedreht sein. Da hat einer Elamitisch gesprochen und ich habe den Nachbar gefragt, was heißt das? Keine Ahnung. Und da hat einen anderen neben sich gefragt, was sagt der davon? Keine Ahnung. Ja, und die hört zu. Und niemand weiß, was das bedeutet. Sagt ihr, was bringt das? Ja? Ja, und er selber, der Fremde, versteht es auch nicht. Er sagt, das ist ja durchgedreht. Wenn denkst ich Elamitisch könnte, dann hätte es was gebracht. Und sagt der Apostel Paulus, die sagen, ihr seid durchgedreht. Aber die Weissagung, die eigentlich gegeben ist für die Gläubigen, die ist auch nützlich für Ungläubige. Und darum sagt der Apostel Paulus, wenn jetzt ein Ungläubiger reinkommt, wird er plötzlich merken, der spricht ja von mir. Das passt ja genau auf mein Leben, was der da aus der Bibel herausholt. Er wird von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und dann muss er nur noch sagen, da merkt man, Gott ist da, in der Mitte der Gemeinde. Also, so hat Weissagung seinen Nutzen. Und der Apostel Paulus sagt, Vers 29, Propheten, aber lasst 203 reden. Und jetzt ganz wichtig, und die anderen lasst urteilen. Die anderen, er sagt nicht die Brüder. Er sagt, die anderen, alle, die da sind, Brüder und Schwestern, die müssen genau kontrollieren, stimmt das, was gesagt worden ist, mit der Heiligen Schrift überein oder nicht. Nicht einfach alles schlucken, was gesagt wird in der Gemeinde. Man muss geistlich urteilen. Und dann weiter, wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Also das ist Flexibilität. Dass einer plötzlich merkt, also bei diesem Punkt sollte ich noch etwas sagen. Und ich habe das auch schon gemacht. Und dann konnte der andere aber wieder weiter sprechen. Aber das wird hier gezeigt, dass die Gemeinde durch den Geist geleitet so flexibel ist, nicht wahr? Und das ist nicht einfach ein Konzept, das man durchzieht. Und man muss sich jetzt vorstellen, wenn einer ein Skript hat und die Predigt abliest, ja, passt jetzt gar nicht. Und das ist gar nicht das, was hier vorgestellt wird. Dass es eigentlich programmiert ist. Aber eben die Körbe sind voll. Und wenn der Heilige Geist eben aufs Herz legt, jetzt ist dieses Wort dran, dann soll das auch dran sein. Und ein Tipp für alle, die am Wort dienen. Ein Skript ablesen. Das ist das Rezept, damit das Wort tot ist. Das ist so etwas anderes, wenn man aus einem brennenden Herzen heraus frei die Dinge weitergibt. Also wenn man abliest. Das tötet alles. Das nimmt die ganze Lebendigkeit weg. Ja, aber ich kann das nicht, andere können das. Aber wir haben ja gesehen, man kann ja mit ganz kurzen Beiträgen beginnen. Fünf Wörter im richtigen Moment. Und so ist das wachstümlich, dass man eben dann auch längere Beiträge weitergeben kann, aber es muss aus einer inneren Erfüllung kommen. In Römer 12 lesen wir eine ganze Liste, wie wir Gläubige sein sollen, und da wird gesagt, inbrünstig im Geist. Und genau diese Qualität wird in Apostelgeschichte 18 von Apollos erwähnt, dass er inbrünstig oder brennend im Geist war. Das heißt, wenn er das Wort weitergab, merkte man, er selber ist davon ergriffen. Und es ist so wichtig, dass man eben nicht das Wort weitergibt, wenn man merkt, eigentlich habe ich keinen Auftrag, aber das sagt jetzt niemand etwas. Und jemand sollte ja etwas sagen. Aber es ist tödlich. Es muss aus einem brennenden Herzen herauskommen, aus der Liebe, 1. Korinther 13, aber nicht einfach, damit etwas gesagt wird und es nützt doch nichts. 1. Korinther 14 sagt, nein, es muss zur Auferbauung sein. Also gehen wir weiter. Vers 31, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Das zeigt wieder, das ist eigentlich der Todesstoß für das Schema einer Pfarrergemeinde. Das ist nicht biblisch, sondern alle Brüder, nicht alle in der gleichen Zusammenkunft, aber im Lauf der Zusammenkünfte, eben fragend sein, Herr, willst du mich da gebrauchen oder nicht? Aber man soll sich als Bruder auch nicht einen Druck machen. Es gibt nicht nur Rednergaben, nach 1. Korinther 12, zum Beispiel die Gabe der Erkenntnis, Weissagung und Lehre und so weiter, wenn man auch Kapitel 14 dazu nimmt. Aber schlagen wir auf 1. Petrus 4, aber lassen wir 1. Korinther offen. 1. Petrus 4, da finden wir all die vielen Gaben in zwei Gruppen eingeteilt. 1. Petrus 4, Vers 10. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Also da sehen wir, es sind nicht einfach ein paar Privilegierte, die eine Gnadengabe bekommen haben von Gott. Eine Gnadengabe, das griechische Wort Charisma, bedeutet Folgendes. Charis heißt auf Griechisch Gnade. Aber Charisma ist ein Geschenk aus Gnade. Also einfach eine Begabung, die wir nicht verdient haben. Und der Herr hat sie uns gegeben. Und da wird aber gesagt, jeder hat eine Gnadengabe empfangen. Nicht jeder wird mal eine empfangen, wenn er ganz viel darum betet. Nein, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Das ist schon eine Tatsache für all die Gläubigen. Dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Übrigens, Petrus schreibt hier ein Rundschreiben an Juden, gläubige Juden in ganz vielen Provinzen. Die kannte er nicht alle. Und trotzdem sagt er, ein jeder eine Gnadengabe empfangen. Und damit sollen wir dienen. Und jetzt teilt er ein. Rednergabe. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Und jetzt zweitens, Dienstgaben. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also zwei Gruppen, wenn jemand redet, wenn jemand dient. Und das sind praktische Dienste, wo man nicht unbedingt reden muss. Aber 1. Korinther 12 erwähnt ja zum Beispiel Hilfeleistungen als Gnadengabe. Und es gibt noch mehr. Aber eben, wenn jemand redet, wenn jemand dient. Aber das soll geschehen nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Wenn jemand redet, dann soll nicht irgendwie ein Programm ablaufen lassen, sondern so rede er als Aussprüche Gottes. Und das zeigt, das ist eine riesige Verantwortung, dass man also die Überzeugung haben muss, wenn man in der Gemeinde sich beteiligt, Gott möchte das jetzt der Gemeinde sagen. Und dann plaudert man nicht einfach. Und eben, es kommt dann aus einer Überzeugung heraus. Natürlich könnte das einem Angst machen, dass man gar nichts macht. Nein, aber eben wenn der Heilige Geist uns diese innere Freudigkeit, dieses Brennen gibt, und das merkt man eben, weil man sich dem Herrn zur Verfügung stellt, und dann kann man das weitergeben. Und dann ist es zur Auferbauung. Auch wenn es nur ganz kurz ist, oder wenn es länger ist, für das andere Extrem der fünf Wörter auf dieser Seite haben wir in Apostelgeschichte 20 ein Beispiel auf der Seite. Der Apostel Paulus verzog das Wort bis Mitternacht. Das war relativ lang und ein bisschen länger als wohl normal. Dann fiel ja ein junger Mann aus dem Fenster, aber das kam wieder gut. Und der Apostel Paulus war nicht fertig. Da geht er ja wieder rauf und er predigt bis zum Morgen. Und dann geht er nicht schlafen, sondern dann geht er auf seine Missionsreise weiter. Er muss eine unglaubliche Kondition gehabt haben. Unglaublich. Aber der kam ja 7 Tage vorher und er wollte unbedingt noch den ersten Tag der Woche erleben. Er kam am Montag. Und dann am ersten Tag der Woche, heißt es, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, und dort hat dann Paulus das Wort verzogen bis Mitternacht und dann noch bis am Morgen. Und dann ist er gegangen. Und ja, da war es jetzt richtig. Und dann ging der Apostel Paulus und da hat man einfach das Maximum versucht herauszuholen. Das war also nicht das Normale, dass man dann am nächsten ersten Tag der Woche wiederholte. Ja, das war speziell. Aber der Heilige Geist konnte das so in diesem Fall führen. Aber da sehen wir, da gibt es die ganze Bandbreite. Aber wichtig ist, 1. Korinther 14 macht klar, es muss zur Auferbauung sein. Und dann wird aber noch erklärt in Vers 34, die Frauen sollen schweigen in den Gemeinden. Und jetzt ganz wichtig, in 1. Korinther 14 geht es ausdrücklich um das Zusammenkommen als Gemeinde. Darum wird immer wieder gesagt, wie zum Beispiel Vers 23, wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkommt. Oder Vers 28, so schweige ihr in der Gemeinde. Oder Vers 19, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte reden. Oder Vers 12, überströmend sei zur Erbauung der Gemeinde und noch mehr. Es ist ganz klar in der Gemeinde, wenn man zusammenkommt als Gemeinde. Und nicht jedes Zusammenkommen von Gläubigen ist ein Zusammenkommen als Gemeinde. Wenn man in der Familie zusammenkommt, am Tisch, um mit den Kindern die Bibel zu lesen, das ist keine Gemeindezusammenkunft, das ist eine Familienzusammenkunft. Und wenn man junge Leute sammelt, dann nennen wir das eine Jugendgruppe. Aber es ist kein Zusammenkommen als Gemeinde. Wenn man die Kinder sammelt in der Sonntagsschule, dann ist das eine Sonntagsschule und nicht eine Gemeindezusammenkunft. Und so gibt es noch viele andere Zusammenkünfte, wo man nicht als Gemeinde zusammenkommt. Aber hier sagt der Apostel Paulus, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Und dann erklärt er, wenn sie aber etwas lernen wollen, das heißt, wenn sie eine Frage stellen möchten, sollen sie das nicht in der Gemeinde öffentlich tun, sondern sie sollen das dann zu Hause fragen, ihrem eigenen Mann. Und wenn er es nicht antworten kann, dann muss er auf Trab gehen und der Frau die Antwort geben. Ja, das kann manche Männer motivieren. Und dann wird also ganz klar gesagt, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Aber wir wissen aus 1. Korinther 11, wo nicht der Rahmen angegeben wird, dort wird gesagt, jede Frau, die betet oder weissagt. Also eine Frau kann beten und weissagen. Aber dort wird der Rahmen nicht genannt. Hier wird der Rahmen genannt, in der Gemeinde, dort nicht, in der Gemeindezusammenkunft. Aber in anderen Gelegenheiten und Zusammenkünften, das ist etwas anderes. Und das ist natürlich ein Punkt, der heute in der Christenheit total in Frage gestellt wird. Aber erst heute, in der Vergangenheit, war das nicht einfach so allgemein in Frage gestellt. Das hängt zusammen mit unserer Zeit, die von Feminismus geprägt worden ist. Aber es ist interessant hier zu lesen, der Apostel Paulus sagt in Vers 37, wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, das heißt ein Christ, der sich regelmäßig durch den Heiligen Geist leiten lässt, so erkenne ihr, dass das, was ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Also hier wird klar gemacht, wenn man sich durch den Heiligen Geist leiten lässt, erkennt man, dass das so gemeint ist. Und nicht zeitbedingt ist, sondern so nach Gottes Wille ist. Also, wir haben das Thema Dienste in der Gemeinde. Und darum sehen wir, in der Gemeindezusammenkunft sollen das die Brüder tun. Aber die Gemeinde hat eben noch andere, weitere Zusammenkommen, wie eben Sonntagsschule, Jugendzusammenkünfte und so weiter und so fort. Oder spezielle Dienste an Frauen. Und da haben Frauen eben die Aufgabe, ihre Gnadengaben genauso zu nutzen. Und ich möchte noch schließen mit Epheser 4. Dort haben wir nur 5 Gaben erwähnt gefunden. Während 1. Korinther 12 bis 14 über so viele verschiedene Gaben spricht. Warum das? In Epheser 4 geht es um die grundlegenden Gaben. Und zwar haben wir zuerst Epheser 4, Vers 11. Der Herr Jesus hat der Gemeinde gegeben, Apostel, andere als Propheten. Und nun, die Apostel, die 12 Apostel, die der Herr entsprechend in 12 Stämmen eingesetzt hatte, und der Apostel Paulus, den der Herr eingesetzt hat für die Nationen, für die nicht-jüdischen Völker, die sollten den Grund der Gemeinde legen. Zusammen mit den Propheten, das heißt Männer, die inspirierte Propheten waren, wie Markus, der das Markus-Evangelium der Bibel schreiben durfte, obwohl er kein Apostel war. Und Lukas, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, obwohl er kein Apostel war. Und Jakobus, den Jakobusbrief, Judas, den Judasbrief. Und von diesen Aposteln und Propheten heißt es in Epheser 2, Vers 20, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist. Also, die Gemeinde ist ein Tempel und die Steine ganz unten, die Grundlage auf dem Felsen aufgelegt, das sind die Apostel und Propheten. Und diese haben wir heute nicht mehr. Alle Apostel sind verstorben. Der letzte war Johannes. Alle waren schon heimgegangen und er dann etwa im Jahr 100 nach Christus. Damit war die apostolische Zeit vorbei. Und damit sehen wir auch, dass es tatsächlich richtig ist zu sagen, dass gewisse Gaben zeitlich beschränkt sind. In 1. Korinther 12 wird nämlich die Gabe des Apostels unter den Gaben aufgezählt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, sodann Lehrer und so weiter. Also, die sind verstorben und Gott hat keine Nachfolger für die Apostel eingesetzt. Aber uns wurden die Schriften des Neuen Testaments hinterlassen. Und da haben wir diese Basis. Jetzt sehen wir aber, die weiteren grundlegenden Gaben sind dann Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und die müssen das Wort der Apostel und Propheten in jeder Generation weitergeben. Apostel, Evangelisten, also Evangelisten, Hirten und Lehrer, die gab es durch alle Generationen hindurch bis heute. Und Evangelisten müssen das Wort der Apostel anwenden, sodass die Ungläubigen sich bekehren. Und sie müssen die Gemeinde unterweisen, wie man dieses Wort verkündigen muss, damit die Ungläubigen das verstehen. Die haben also einen Dienst an den Ungläubigen und an der Gemeinde, die Evangelisten. Und dann Hirten, das sind solche, die dieses Wort der Bibel anwenden können auf die besonderen Bedürfnisse der Gläubigen, der Schafe. Also es in einer seelsorgerlichen Weise, in persönlichen Gesprächen, aber auch in der Verkündigung. Ein Hirtendienst in der Verkündigung nimmt eben besonders Bezug zu den Bedürfnissen, die wir Gläubige als Schafe haben. Und dann der Lehrer muss erklären, was das bedeutet, was die Apostel und Propheten im Neuen Testament aufgeschrieben haben. Ohne speziell unbedingt einen Bezug zum eigenen Leben. Aber das alles ergänzt sich dann. Und noch ein wichtiger Punkt jetzt. Im Epheserbrief wird die Gemeinde nicht betrachtet als die örtliche Gemeinde, sondern dieses Haus, das gebaut wird auf der Grundlage der Apostel und Propheten, das umfasst alle Gläubigen, die ganze Gemeinde weltweit. Und dass der Apostel Paulus hier diese 5 Gaben erwähnt, bedeutet, dass diese Gaben nicht auf die örtliche Gemeinde beschränkt sind, sondern einen überörtlichen Dienst tun. Und all die anderen Gaben, die erwähnt werden, 1. Korinther 12 bis 14, Römer 12 und so weiter, die werden eigentlich wieder angekurbelt, kann man sagen, und ausgerichtet durch diese grundlegenden Gaben der Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und das Ziel ist zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, also dass die Gläubigen erwachsen werden, das heißt Vollendung. Für das Werk des Dienstes, sie auszurüsten, dass jeder seinen persönlichen Dienst für den Herrn ausüben kann, ausgerüstet wird. Für die Auferbauung des Leibes des Christus, dass es also Wachstum gibt im Glauben. Und das Ziel ist, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann. Das heißt, das Ziel ist die absolute Einheit des Glaubens. Wo man dann nicht mehr sagt, ja, aber was stimmt jetzt, diese Auslegung oder jene Auslegung? Aber das Ziel ist, durch diese Gaben soll dahin geführt werden, dass es diese völlige Einheit gibt und dass man eben zu diesem Schutz kommt, Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Wenn einer da, mal da und findet das auch noch interessant und das ist kein reifer Gläubiger, der sagt, es gibt 6 Auslegungen und der Vorteil von 1 ist das und der Vorteil von 2 ist das und der Nachteil von 3 ist das. Und jetzt, was gilt? Das ist ganz üblich heute an Bibelschulen und theologischen Ausbildungsstätten, dass man so verschiedene Auslegungen vorstellt. Und manche Dozenten, die sagen nicht mal, was sie genau glauben. Einfach, das wird so vorgestellt. Und das führt eben dazu, dass man so hin und her geworfen wird, von jedem Wind der Lehre. Aber das ist das Kennzeichen der Unmündigen. Reife Gläubige, die werden nicht immer hin und her geworfen, von jedem Wind der Lehre. Und der Apostel Petrus in 2. Petrus 3 verwendet noch den Ausdruck, die Unwissenden und die Unbefestigten. Er spricht von den Unbefestigten. Das sind eben auch solche, die da, unbefestigt, da. Aber die Unbefestigten, die sollen auch nicht lehren. Denn er sagt, dass die Unbefestigten die Briefe von Paulus verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Eben, die müssen belehrt werden durch diese Gaben, Evangelisten, Hirten und Lehrer, um so vorwärts zu kommen und Festigkeit zu bekommen. Und dann ist eben jeder aufgerufen, dem Herrn zu dienen in der Gemeinde, aber eben so, wie der Herr es gibt, wenn jemand redet, aus Aussprüche Gottes, wenn jemand dient, und es gibt so viele praktische Dienste, die notwendig sind, aus der Kraft Gottes heraus. Ja, dann wollen wir hier schließen.